Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Künstler und Poet Kurt Schwitters, von den Nazis als sogenannter entarteter Künstler eingestuft, floh vor der nationalsozialistischen Verfolgung 1937 zuerst nach Norwegen, dann nach England. Fast alles, was ihm lieb und teuer war, blieb zurück oder wurde vernichtet, wie seine berühmte Raumskulptur Der Märzbau, der 1943 einem Bombenangriff auf Hannover zum Opfer fiel. 1948 starb der vom Dadaismus, Surrealismus und Konstruktivismus geprägte vielseitige Künstler an seinem englischen Zufluchtsort. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner beleuchtet in ihrem jüngsten Roman mit dem schlichten Titel Schwitters nicht nur diese künstlerische Vielseitigkeit, sondern auch die Privatperson Schwitters. Nach ihrem Buch Kanalschwimmer, der die Geschichte eines Mannes erzählt, der während einer Lebenskrise den Ärmelkanal durchschwimmt, ist dies der 7. Roman der Autorin. Samuel Hamen stellt ihn vor.
Wer Kurt Schwitters Märzbau betritt, so lautet das Versprechen, setzt den Fuß in eine andere Welt. Neue Räume, neue Sinnbezüge und neue Körpererfahrungen. Ab den 1920er Jahren arbeitet der Schriftsteller und bildende Künstler an einer begehbaren Großcollage, der im Laufe der Jahrzehnte ein geradezu mythischer Ruf zukommen wird.
Der Bau wuchs nun mehr nach innen. Wuchsen so nicht auch Gehirne? Das war ein Wunsch. Gehirn fehlte in diesem Land überall. Säulen und Nischen in einer Höhle, in einer weiteren Höhle, auf dem Rücken einer Höhle. Grotte, bald, Collage, ja, dreidimensional. Eine Skulptur, die man betreten konnte. Seine erste Idee, seine brillanteste, seine schönste.
Kurt Schwitters schönste Idee nimmt auch in Ulrike Dresners biografischem Künstlerroman eine prominente Rolle ein. Ihr sei es darum gegangen, sagt sie im Gespräch mit ihrem Verlag Penguin, das Thema Flucht mit der Frage nach der Kunst zu kombinieren. Ihr Roman beginnt im Jahre 1936, als Schwitters Leben mehr und mehr aus den Fugen gerät. Mitsamt seinem Werk, das die Nazis als entartet bezeichnen, findet er sich in einer zunehmend totalitären Gesellschaft wieder. Die Häuser jüdischer Nachbarn werden zwangsgeräumt, die nazitreue Stiefmutter durchwühlt die Korrespondenz. In seinen Collagen arbeitet Schwitters, der den Dadaisten ebenso wie den Konstruktivisten nahestand, mit dem Zerbrochenen, Zerfetzten und Abgeschmierten, kurzum mit den Trümmern der vorangegangenen Jahrzehnte.
Erkunden, wie aus zweckgebundener, verbrauchter Materie allein durch Kombination und Rekombination etwas Unbegreifliches entstand. Das Geistige der Kunst hatte Kandinsky es genannt, er nannte es Merz.
Aber es geht nicht nur um den Schwitters, sondern um die Schwitters. Um Helma, kurz Ehefrau, sowie um Ernst, den gemeinsamen Sohn. Er wird später, davon erzählt der 3. Teil von Schwitters, als Fotograf und Nachlassverwalter in einem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater und dessen Werk stehen. Dresner macht keinen Hehl daraus, dass auch in diesem Fall die Frau dem Mann den berüchtigten Rücken freihält, um so die Maschinerie hinter der männlichen Kreativität am Laufen zu halten. Aber die Frauen sind hier weit mehr als bloße Pappfiguren, die heranzitiert werden, um ein Argument vis-à-vis vom männlichen Geniekult zu platzieren. Helma wird mit ihren Ängsten und ihrem Trotz beschrieben, mit dem sie sich durch den braunen Alltag kämpft. Ihren Mann, den sehe sie sicherlich nicht wieder, sagen ihr später zwei, Zitat, Kunst- und Menschenschnüffler, die ihr Haus zum wiederholten Male durchsuchen. Kurt Schwitters ist zu diesem Zeitpunkt bereits mit Ernst nach Oslo geflohen, und versucht dort unter widrigsten Umständen seine Kunst aufrechtzuerhalten bzw. neu auszurichten.
Niemand in Oslo verstand, wer Kurt war. Ein Kunstner? Kunstner im Exil? Man betrachtete seine Collagen, lächelte. So einer konnte vermutlich nicht einmal eine Tanne malen.
Von Hannover aus verwaltet Helma wiederum das Werk, die Mietwohnungen, ihre eigenen Sorgen und die Fraueneinsamkeit, wie Dresner es nennt. Die Gestapo-Schnüffler werden indes recht behalten. Als die Deutschen in Norwegen einmarschieren, fliehen die Exilanten nach Schottland. Später werden sie als Enemy Aliens, als feindliche Ausländer, auf der Isle of Man interniert. Erst 1941 kommt Schwitters frei und lässt sich in London nieder. Das deutsche Leben, wie der erste Teil heißt, endet 1944 mit Helmers Krebstod im unerreichbar fernen Hannover. Und das englische Leben beginnt. Neue Umgebung, neue Sprache und neue Bekannte. Lediglich der künstlerische Reflex bleibt derselbe. mit einer kindischen Unerschütterlichkeit die Welt um einen herum neu und anders zu gestalten. In einer Scheune arbeitet Schwitters bis zu seinem Tod 1948 an dem sogenannten Märzbarn, der einzigen Märzskulptur, die nicht zerstört wurde und heute in einer Galerie in Newcastle upon Tyne zu sehen ist. Im zweiten Teil gerät auch Edith Thomas in den Blick. Schwitters lernt sie in London kennen, gemeinsam mit Warnty, wie er sie nennt, zieht er nach Ambleside im Nordwesten Englands. Sie unterstützt ihn, während er, gezeichnet von den Entbehrungen jahrelanger Flucht und der Trauer um den Verlust seiner Hannoveraner Idylle, an seiner letzten Skulptur arbeitet.
Er musste ihr nicht in die Augen blicken, um zu wissen, was sie fühlte. Die Nacht war er schwitzend wachgelegen, ein Komma von einem Mond, umhüllt von Torf, Feuer, Rauch, war im Fenster gehangen. Sie würde seine Kleider waschen und bügeln, bevor sie sie verkaufte. Er hatte sie darum gebeten. Kurt an der Wäscheleine. All seine Hosen hatten ausgebeulte Knie. Ein paar Hosenkommas im Ambleside Wind.
Es ist nur auf den ersten Blick ironisch, dass in Schwitters ein Künstler samt Privatleben ausgeleuchtet wird, der doch mit knapp 8000 Werken dafür einsteht, das Leben bis zur Ununterscheidbarkeit in die Kunst münden zu lassen. Denn der Roman ist nicht an einer getreuen, ja penibel voyeuristischen Erkundung von Schwitters Interieur interessiert. Dresners Porträt operiert auf einem anderen Level. Ihre Sprache nähert sich seinem Denken an. Schwitters der Schwirrer, wie er einmal in Anbetracht seiner quirligen Egomanie genannt wird, atmet in jedem ihrer Worte mit, als alberne Pointe, bitterer Karlauer oder amüsierte Verballhornung.
Ein Exil erlebte man auf verschiedenen Höhen. Oben, wo die Augen waren, im Sitzen zwischen den Stühlen, auf den Knien, stolpern, fallen, der Länge nach hinschlagen. Wenn man Pech hatte, biss man ins Gras. Dann lag man weit unten, dort, wo die Wurzeln saugten.
Diese Scherzsucht, wie Dresner es an einer Stelle ausdrückt, verleiht dem Roman eine Hast, mithin einen erschöpfenden Willen zum Stil, muss doch jedes Bild und jedes Wortspiel à la Schwitters gewendet werden. Die hochintelligente, mithin einseitig intelligible Sprache vermag es denn auch nicht über einige szenische Längen hinwegzutragen. Wahrscheinlich werden nur die wahren Schwitters-Fans, die übrigens im englischsprachigen Raum weit zahlreicher sind als im deutschsprachigen, diesen Tonfall durchgehend zu schätzen wissen. In einem kurzen Nachwort gibt die Autorin Auskunft über ihre Bedenken, als sie sich anschickte, dieses Leben und Werk als Fiktion zu erzählen.
Subjekte müssen sich heutzutage ohnehin bescheiden geben, um andere in ihrer Erlebensgewissheit nicht zu stören. AutorInnen sollten sich daher nur an eigene Erfahrungen halten. Bleib bei deinen Leisten, Schusterin. Erzähl aus deinem Schlagloch, meine Beste. Was erwartete mich nun, da ich arglos angefangen hatte, über einen Mann zu schreiben?
Ihren Selbstzweifeln in Anbetracht der Frage, wie heutzutage über die Leben der anderen geschrieben werden soll, ist Ulrike Dresner jedenfalls mit Bravour begegnet. Neben Anne Webers Annette, ein Heldinnen-Epos, das 2020 den Deutschen Buchpreis erhielt, ist Schwitters eines der aufregendsten und formal ambitioniertesten Bücher der letzten Zeit, die Biografie und Belletristik zusammenbringen. Auch und gerade weil der Roman kompromisslos Freiräume abseits der Erlebensgewissheit für sich, seine Imagination und seine Sprache reklamiert.
Samuel Hamen zu Ulrike Dresners Roman Schwitters, erschienen im Penguin Verlag zum Preis von 25 €. Das Buch hat 480 Seiten.